Ich wollte eigentlich heute mit einem Witz starten. Aber ich weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt. Einen schönen, lustigen, wertschätzenden Witz mit oder über oder von Müttern zu erzählen. Es hat nicht geklappt. Ich habe gegoogelt. Meine drei Suchbegriffe waren lustig, Mutter und Witz. Aber das führt leider nur zu deinem Mutterwitzen, wenn euch das was sagt. Und von denen sind die meisten erstens nicht wahr und zweitens unpassend hier für diesen Anlass im Gottesdienst. Deswegen dachte ich, ich starte auch nochmal mit so einer Wertschätzung, persönlichen Wertschätzung für euch als Mütter. Jeder von uns hat ja eine Mutter. Sie hat uns das Leben hier auf der Erde geschenkt. Durch sie sind wir hier in diese Welt hineingekommen und das ist ein erster und richtig wichtiger Grund, für seine Mutter dankbar zu sein. Und natürlich auch den Papas. Die beiden machen natürlich auch Fehler in unserem Leben. Teilweise gravierende Fehler. Fehler, die uns ja viel kosten. Aber dennoch verdienen sie Dank, Wertschätzung für ihre Arbeit, für das, was sie tagtäglich getan haben, für ihre Mühe, für die Worte, die sie sagen. Auch wenn die Kinder ja nicht immer auf sie hören oder vor allem nicht alles tun. Wir können dankbar sein für die Liebe, die Mamas schenken, für das, ja, was sie aufgeben an Freiheiten oder an Wünschen, für die schlaflosen Nächte, die sie haben, sei es aus Sorgen oder einfach, weil ein kleines Kind das Kümmern der Mama braucht, für alles Sorgen, für die Bemühungen und einfach Mama zu sagen, du bist toll. Und gerade vielleicht nochmal allen Müttern jetzt in dieser Corona-Zeit, gerade wenn eure Kinder zu Hause seid, ihr seid echte Heldinnen. Heldinnen deswegen, weil ja ihr eigentlich wenig benannt werdet. Ihr kommt ja kaum vor in den Nachrichten, wenn es um Wirtschaft, um Arbeit, um Schulen geht, sprechen wirklich wenige über euch. Und es wird nicht so öffentlich nicht so geachtet, was ihr tut. Und ich möchte euch nochmal Danke sagen. Vielen Dank, vielen, vielen Dank für das, was ihr tut, wie ihr euch kümmert, wie ihr da seid. Und ich möchte alle, die eine Mama noch haben, ermutigen, dass du Worte für deine Mama findest. Etwas, wo du ihr vielleicht Danke sagen kannst, wo du ihr schreibst, wo du sie anrufst und sagst, hey, danke dafür. Und eine Sache findet, vielleicht ist eure Beziehung auch schwer und es fällt dir gar nicht leicht, aber möchte ich dennoch herausfordern, eine Sache zu finden. Und wenn deine Mama nicht mehr da ist, dann möchte ich dich ermutigen, Gott danke für deine Mama zu sagen. Das bedeutet nicht, dass alles gut war und wir können auch Fehler ansehen und uns darauf fokussieren, aber wir können uns auch über die Dinge oder mit den Dingen beschäftigen, was vielleicht gut war. Und wenn es dein Leben ist, dass du da bist, ist wirklich gut. Das ist ein Geschenk und dafür kannst du Jesus Danke sagen. Auch die Wertschätzung von Jesus zu seiner Mutter war etwas ganz, ganz Besonderes. Die beiden waren wahrlich nicht immer einer Meinung. Sie konnten sich ja sogar ein bisschen zoffen, widersprechen, unterschiedlicher Meinung sein. Aber es muss auch nicht so sein, dass man sich immer einer Meinung ist. Aber bis zuletzt war seine Mutter Jesus besonders wichtig. Und sie war besonders wichtig. Heute beschäftigen wir uns weiter mit unserer Bibelreihe, so wie Lenny das eben zu Beginn gesagt hat. In den letzten Wochen beschäftigen wir uns mit diesem zentralen Dokument des christlichen Glaubens. Dort wird die Geschichte der Christen und auch der Juden beschrieben und erzählt, diese Verbindung, die Gott mit Menschen, mit Familien hat. Und wir haben uns damit beschäftigt, was die Bibel ist, was wir in ihr lesen können, wie wir sie lesen können. Und in der letzten Woche ganz speziell mit der Frage, müssen wir denn alles glauben, was in der Bibel steht? Und auch heute geht es weiter um die Bibel. Und die Frage ist, kann die Bibel uns Hoffnung in Krisenzeiten, in Schwierigkeiten, in Zeiten der Unsicherheit geben? Jetzt lernen wir in den letzten Wochen dieses neue Normal kennen. Das liest man immer wieder, aber ich persönlich habe noch niemanden getroffen, der gesagt, dass dieses neue Normal wirklich normal ist. Wir müssen uns an so viele Sachen gewöhnen, Dinge, die uns schwerfallen, die Veränderungen sind, die ja einfach auch unangenehm uns einschränken. Aber Was wir kennenlernen ist, dass das meiste oder viele Dinge in unserem Alltag eben nicht mehr normal sind, nicht mehr so, wie es vorher war. Und manche Sachen machen uns richtig zu schaffen. Einige davon sind klein, zum Beispiel die Masken. Die stören auf jeden Fall. Ich trage meine Maske nicht gerne. Sie fühlen sich auch nicht normal an, aber dennoch ermöglichen sie uns, dass wir unseren alltäglichen Alltag, unsere Einkäufe, alles das, was wir den ganzen Tag erledigen müssen, dass wir das tun können. Aber es gibt auch andere Krisen, die in dieser Zeit immer wieder hochkochen. Das ist vielleicht eine Beziehungskrise. Du hast viel weniger Kontakte als sonst und das, was du dir an Beziehung wünschst, hast du gerade nicht. Oder vielleicht geht es dir so, dass deine Familie ständig aufeinander hockt und du kannst den Konflikten gar nicht mehr ausweichen. Und irgendwie fühlst du dich alleine. Oder sei es wirtschaftliche Krisen, in denen wir uns befinden. Kurzarbeit heißt deutlich weniger Geld als sonst. Oder vielleicht bedroht dich Arbeitslosigkeit oder du bist in Arbeitslosigkeit und verlierst diese Perspektive dafür, dass sich dein Zustand ändern kann. Oder deine Arbeit hat sich komplett verändert. Die Aufgaben sind unterschiedlich. Oder dein Unternehmen kann nicht mehr überleben und es ist Angst da und die Atmosphäre ist sehr, sehr angespannt. Aber vielleicht erlebst du auch eine religiöse Krise. Du verstehst Gott nicht. Warum lässt er denn das zu? Warum erlebst du ihn jetzt gerade nicht, wo man ihn doch erleben sollte? Und ich kann mir vorstellen, dass es sicher noch viele, viele andere Dinge gibt, die uns jetzt in dieser Zeit oder generell auch in unserem Leben in Krisen hineinstürzen. Ich möchte mit einer Geschichte starten, die Jesus in einer seiner vielleicht zentralsten Predigten, der Bergpredigt, erzählt. Sie steht im Matthäusevangelium, der Erzählung von Matthäus über das Leben von Jesus im 7. Kapitel. Und wir starten dort in Vers 24. Wer auf mich hört, sagt Jesus, und danach handelt, der ist klug und handelt wie ein Mann, der sein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, dann wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Denn wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, dann wird es mit Getöse einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, anders als die anderen Schriftgelehrten. Jesus spricht hier zu den Menschen in ihrem Kontext. Es geht um einen Hausbau, ein Haus, was die Menschen mit ihren eigenen Händen selbst geplant, nicht besonders genehmigt, nicht nach irgendwelchen Standards, einfach selber bauen, so wie sie sich das vorstellen. Natürlich braucht jeder ein Dach über den Kopf und ich muss schon sagen, so ein Häuschen am Meer oder mit Seeblick wäre schon ein Träumchen. Toller Ausblick, so ein bisschen romantisch vielleicht. Aber Jesus nimmt den Ausblick, den Ort, das, was man sehen kann von seinem Haus, gar nicht so in den Fokus, sondern er bezieht sich vielmehr auf den allerersten Schritt, die Auswahl des Standortes für das Haus. Bevor es mit dem Haus losgeht, worauf baust du dein Haus? Was ist dein Fundament? Und er nennt zwei Optionen. Option Nummer eins ist ein Fels. Ein großer Stein, etwas Massives, was Halt gibt und verankert ist. Nummer zwei ist Sand, der vielleicht verspricht, dass ein schönerer Ausblick dort ist. Und da kommen wir zum ersten Punkt. Das Fundament, ein gutes Fundament zu haben, ist arbeitsaufwendig. Das andere ist nicht so aufwendig und du kannst sofort loslegen. Wenn ich mir einen Untergrund suche, der hart und uneben ist, dann kann das schon ein ziemlicher Act sein, den zu begradigen, den so zu machen, dass auch alles gerade und ordentlich steht. Sand ist deutlich einfacher. Den kann man kurz glatt ziehen und dann starten. Auf beiden ist ein Haus zu bauen. Mit dem Unterschied, dass das Verhalten der Häuser im Sturm unterschiedlich ist. Und Jesus benutzt dieses Bild für unser Leben. Und er sagt oder stellt indirekt die Frage, was ist denn das Fundament deines Lebens? Mit welchem Fundament gehst du in die Krise hinein? Was hält wirklich, wenn ein Sturm in deinem Leben kommt? Und damit meint er kein leichtes Windchen, das Säuseln, was so schön durch diese in den kommenden oder anfangenden Sommerabenden da ist, was uns erfrischt, was wir ständig erleben. Sondern er meint die echte Krise, Angst, Unsicherheit, wenn sich alles verändert. Um nochmal es in einem anderen Bild zu beschreiben. Ein Boot hat einen Anker. Dieses wichtige Utensil hat eigentlich jede Eigenschaft, die ich auf einem Boot oder auf einem Schiff gar nicht haben will. Dieser Anker ist groß, er ist sperrig, er ist schwer, unhandlich und eigentlich benutzt man ihn gar nicht so häufig, wie es wert ist, ihn mit sich mitzutragen. Aber dieser Anker ist für das Boot und die Besatzung entscheidend, wenn es zum Sturm kommt. Oder wenn du eine Pause brauchst von dem, was um dich herum immer wieder passiert, dann ist seine Größe, das Gewicht des Ankers und seine Aufgabe mega wichtig. Der Anker verhindert, dass ein Schiff abtreibt und den Kurs verliert. Der Anker lässt ein Schiff im Sturm feststehen. Und damit ist der Anker ein besonderer Schutz, dass das Boot nirgendwo anstößt oder beschädigt wird. Und in der Überlegung zum Muttertag und diesem Gottesdienst dachte ich, es ist auch ein bisschen die Mama ist auch ein bisschen wie ein Anker. Sie sollte es sein oder ist oft ein Anker im Sturm. Aber oft steht sie auch fest, sie bewegt sich nicht, sie tut nicht das, was Kinder von ihr wollen. Aber sie hat eine Verbindung zu uns wie der Anker zum Boot. Auch wenn wir sie nicht sehen, auch wenn sie fehlt, wenn sie sogar gar nicht mehr da ist oder weg ist. Aber egal, welches Bild wir benutzen, das Bild des Fundamentes von Jesus oder das Bild des Ankers eines Schiffes, es kann sein und ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die sicherste Lösung, die beste Lösung, nicht die einfachste ist. Aber sie hat einen Sinn. Jesus spricht darüber, dass seine Worte und speziell das Hören seiner Worte und dann das Tun, das Handeln nach seinen Worten, ein starkes Fundament sind. Vor 2 Wochen habe ich darüber gesprochen, warum und wie die Bibel Gottes Wort ist. Also wie sie Gottes Reden in unsere persönliche Situation ist. Und das hat Lennart eben gerade in seiner Einleitung beschrieben, dass gerade in schwierigen Situationen dieses Aussprechen von den Versprechen Gottes, von den Verheißungen, von dem Trost, den wir in der Bibel finden, dass es helfen kann und einfach zu beruhigen. Aber Jesus verbindet hier 2 Dinge. Er sagt, einmal geht es darum, etwas zu hören oder zu lesen, und danach geht es darum zu handeln. Eines gehört zum anderen. Aber starten wir mit dem Hören. Wie kann die Bibel zum Fundament, zum Anker in der Krise werden? Das Erste, was wir vielleicht bei der Bibel ja wahrnehmen müssen, ist, dass die Bibel ein Buch ist, in der wirklich viele Krisen dokumentiert sind. Das ist nicht sehr häufig in historischen Büchern der Antike, wo häufig nur die großen Siege, die Errungenschaften beschrieben werden. Die Bibel ist anders. Sie schreibt über die Höhen und Tiefen von einzelnen Personen, sogar von Königen, von Leitern des Volkes, wie sie versagen und beschreibt, wie sie in Krisen sich wiederfinden, wie ganze Völker sich in Krisen wiederfinden. Und diese Krisendokumentation endet aber nicht damit, was alles schlimm ist, dass alles vergeht, sondern immer mit diesem Eingreifen des allmächtigen Gottes in diese Situation, dort, wo Menschen sich ihm zuwenden, wo sie nach ihm rufen und nach ihm verlangen. Und so finden wir in dieser Krisendokumentation Bibel Verheißungen und Geschichten, die immer wieder beschreiben, dass Gott dieser Anker in schwierigen Situationen sein will. Dass er aus dem Tunnel der Krise wieder ja, am Ende Licht zeigen will. Und ein sehr gutes Beispiel sind dafür die Psalmen. Wenn wir sie lesen, dieses Auf und Ab von Gefühlen und Emotionen, von Wut, von Angst, von Schmerz, von Freude, von Stolz, aber auch von Verlassensein. Alles wird dort beschrieben und es wird ein Bezug zu Gott hergestellt, der nicht fern ist, sondern nah. Das Spannende ist, dass wir in der Bibel lesen, dass Gott sich nicht wegduckt. Er ist nicht der, der sich verabschiedet, wenn es hart wird. Er wartet aber vielmehr darauf, dass seine Leute sich ihm anvertrauen. Und das ist das Erste, was wir erleben können, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir in diesen Geschichten nachlesen, dass Gott in der Krise ernst genommen werden will. Es geht ihm nicht darum, dass du alles schön beiseite packst, dich herausputzt und am Sonntagmorgen zu ihm kommst, sondern er sagt, komm zu mir mit dem, was dich bedrückt. Breite das von mir aus, sag mir, was wichtig für dich ist. Sag mir, was dich beschäftigt und was dir Angst macht. Und genau dafür ist die Bibel ein Zeugnis. Und das Hören und das Lesen von Geschichten aus der Bibel und den Berichten kann dir und soll dir Mut machen. Wenn Gott es einmal getan hat, Menschen aus diesen Situationen zu retten, dann wird er es wieder tun. Jesus, der geheilt hat, will auch heute, jetzt, hier immer noch heilen. Gott, der gerettet hat, rettet auch heute immer noch. Aber du wirst beim Lesen schnell merken, sein Zeitplan ist oft gewöhnungsbedürftig. Es ist nicht unser Zeitplan. Er greift nicht dann ein, wenn wir denken, jetzt muss es aber sein, sondern manchmal viel später. Aber er kommt immer zum Ziel. In der Vorbereitung bin ich über ein altes Kirchenlied gestolpert, von Nikolaus Graf von Zinzendorf. Er hat es Anfang des 18. Jahrhunderts geschrieben und ich habe dieses Lied als Kind oft gehört, in Gottesdiensten, aber nicht alleine nur das Lied, sondern gerade auch diese Zeilen in gesprochener Form, die sich irgendwie in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Und auch diese Zeilen haben meine Beziehung zur Bibel geprägt. Ich möchte sie euch kurz vorlesen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll mein Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Graf Nikolaus von Zinzendorf beschreibt in diesem Text seine Beziehung zur Bibel. Er beschreibt diese große Wertschätzung dessen, was die Bibel für ihn ausmacht. Für ihn ist sie wie ein Geschenk, ein Schatz, den er bei sich trägt, wo er immer wieder nachlesen kann, wie ist die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und ihm ist bewusst, es ist nicht selbstverständlich, eine Bibel zu haben. Nicht wie in vielen deutschen Haushalten, wo die Bibel irgendwo im Schrank verstaubt oder zig Bibelübersetzungen für uns greifbar sind, sondern vielmehr wie in anderen Ländern, in denen Christ zu sein nicht erlaubt ist. Und eine Bibel zu besitzen schon ein Strafbestand ist, der Menschen ins Gefängnis bringt. Diese Menschen wertschätzen die Bibel. Sie wissen, was sie bedeutet. Sie wissen, welche Gefahr sie bedeutet. Und dennoch behalten sie sie, weil sie sie wertschätzen. So wie in diesem Liedtext. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Und es geht weiter mit dieser Wertschätzung, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Diese Wertschätzung dem Wort Gottes, seinem Reden gegenüber, wird hier ausgedrückt, dass es über den normalen Wünschen dieser Welt liegt, über dem, was wir oder die meisten Leute sich doch wünschen, dass wir wirtschaftlich ausgerüstet sind und etwas mehr haben oder viel mehr haben, als wir eigentlich brauchen. Und Zinzendorf beschreibt, dass das Wort Gottes, die Bibel, etwas ist, was über allem Reichtum steht und eine Beziehung hat, eine Beziehung zu ihm. Wenn dein Wort nicht mehr so gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Er beschreibt hier, wie Glaube und Bibel miteinander verbunden sind. Die Bibel in ihrer Wahrhaftigkeit anzugreifen, wird Auswirkungen auf unseren Glauben haben. Und gleichzeitig ist ein Glaube ohne die Bibel, auch ohne die Korrektur, ohne die Erweiterung des Wissens der Bibel, für ihn nicht vorstellbar. Und in der letzten Zeile dieses Gedichtes heißt es, mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Hier beschreibt er, dass es ohne das Tun, ohne das Handeln nicht geht, so wie Jesus das eingangs in dieser Geschichte beschrieben hat. Und das Tun kostet uns etwas. Es kommt eben nicht von alleine. Es ist ein Unterschied zu dem, wie wir sonst da sind. Und es stellt sich dem Vergleich. Aber das Wort Gottes wird ungleich wertvoller sein als alles andere, was wir erreichen können. Dieser Mann, der diese Zeilen geschrieben hat, hatte zu Beginn des 18. Jahrhunderts kein einfaches Leben. Sein Vater verstarb kurz nach seiner Geburt. Er wurde aufgrund seines Glaubens und seines Engagements in der Kirche skeptisch gesehen und verstoßen. Aber er selbst hielt an der Bibel fest. Diese Worte sind also nicht nur gut gesprochen oder gut gedichtet, sondern sie sind durch sein Leben, das Leben des Nikolaus Graf von Zinzendorf, geprägt und belegt. Und damit wird deutlich, damit die Bibel Anker oder Fundament sein kann, braucht es zwei Seiten. Einmal das Hören, das Lesen, das sich damit beschäftigen und das Tun. Und hier sind wir bei dem zentralen Punkt. Was unterscheidet die Bibel von jedem anderen Buch in dieser Welt? Hören und Tun gehören zusammen. Die Bibel ist natürlich ein Buch, was wir lesen und woraus wir hören können. Aber, und das ist sehr wichtig, aber genauso wichtig ist die Umsetzung. Versteh mich nicht falsch. Hier kommt nicht der nächste Anspruch an dein Leben, nicht das nächste Päckchen, was du tragen musst, wo du dich so durch diese Welt hindurchschleppen musst. Es geht um ein Konzept, das dir Sicherheit, Schutz und Leben geben soll. So wie Jesus es in Johannes Evangelium in Kapitel 10, Vers 10 sagt, und er sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben, das volle Leben, das Leben habt, damit ihr richtig leben könnt. Und dabei geht es in der Bibel natürlich nicht alleine um die Gebote, die du halten sollst. Es geht vielmehr um Hoffnung, um Liebe, um dieses Vertrauen in Krisenzeiten, was überall beschrieben wird. Und dass wir das als Licht und Salz weitergeben können. Ich habe hier so einen Regenschirm mitgebracht. Und ich finde, dieser Regenschirm ist eine ganz gute Analogie für dieses Prinzip von Hören und Tun. Jetzt regnet es die letzten Tage äußerst selten, aber wenn es das mal tut, dann ist es schon relativ intensiv. Und wenn man dann rausgeht, ohne Regenschirm wird man nass. Das ist halt kein großes Geheimnis, das ist einfach so. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich mit einem Regenschirm rausgehe? Wenn ich mit diesem Regenschirm rausgehe, werde ich erstmal nass. Dieser Regenschirm schützt mich nur vor Regen, wenn ich ihn denn tatsächlich aufspanne, wenn ich ihn benutze. Und ich möchte euch dieses Bild mitgeben, weil es, ich glaube, ganz gut verdeutlicht, wofür, ja, wie wichtig es ist, die Bibel nicht alleine nur im Schrank zu haben, nicht mal alleine sie nur zu lesen, sich damit zu beschäftigen, sondern tatsächlich sie in unser Leben so einzubeziehen, dass wir die Dinge, die wir lesen, anfangen zu leben. Vielleicht schrittchenweise und nicht alles auf einmal. Vielleicht fängst du mit den Dingen an, die du verstehst. Und ich finde das so faszinierend, als Jesus gefragt wird von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, von den religiös Oberen seiner Zeit. Und sie fragen ihn, was ist das wichtigste Gebot aller Gebote? Sie wollen ihn versuchen, und weil sie davon ausgehen, dass es nicht möglich ist, alles in einem Satz zusammenzufassen. Und Jesus spricht mit ihnen, er guckt sie an, er durchschaut sie. Und dann sagt er ihnen, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem Verstand, mit deinem Sein. Das ist das wichtigste Gebot. Und das zweite ist diesem Gebot gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist die ganze Schrift zusammengefasst. Was Jesus hier tut, ist total faszinierend. Er sagt, wenn du tun willst, was in der Bibel steht, wenn du dich an die Gebote halten willst, dann tust du das, indem du anfängst, Gott zu lieben. Mit allem, was dich ausmacht. Ihm alles hinzulegen. Ihm deine Zweifel hinzulegen, deine Angst hinzulegen, deine Unsicherheit hinzulegen, die Situation hinzulegen, wo du ihn nicht verstehst und wo du gleichzeitig daneben dich um deinen Nächsten kümmerst. Ihm mit der Liebe begegnest, mit der du dich selber liebst. Und vielleicht ist das ein erster Schritt für dich, dir bewusst zu machen, wie kannst du Liebe leben? Wie liebst du die Menschen in deinem Umfeld? Wie liebst du Gott? Wie drückst du Gott deine Liebe mehr aus? Ich möchte zum Ende mit drei ganz praktische, einfache Schritte mit euch gehen. Der erste Schritt von dem, worum es heute ging, ist, fang an, die Bibel zu lesen. Nimm sie aus dem Regal heraus, setz dich hin und lies die Bibel. Was total sinnvoll und hilfreich ist, ist, dass du besprochen hast, dass die Bibel ein Buch ist, aber nicht wie jedes andere Buch, sondern dass du Gott einlädst, durch die Bibel zu dir zu sprechen, dir Dinge klar zu machen. Und dazu braucht es eine persönliche Beziehung. Und ich weiß nicht, ob du schon das Empfinden hast, das Gefühl hast, dass dich mit Gott eine persönliche Beziehung verbindet. Aber ich kann dir sagen und dich einladen, dass Gott sich nach dieser Beziehung sehnt. Vielleicht fängst du an, im Johannesevangelium, das ist das vierte Buch im Neuen Testament, zu lesen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Dieser Jesus, der gekommen ist, damit du eine Beziehung mit ihm haben kannst. In Jesus sehen wir, wie Gott wirklich ist. Vielleicht ganz anders als diese Vorstellungen, die wir haben, die in uns geprägt sind von diesem alten Mann, der einfach diese Welt regiert, der nach Lust und Laune irgendetwas tut. Wenn Jesus Menschen begegnet, wenn Jesus dir begegnet, dann tut er das voller Liebe. Und er ist bereit, sein Leben für dich zu geben, damit du eine Beziehung zu ihm haben kannst. Er ist bereit, alles Schlechte, alles Versagen, alle Verletzungen auf sich zu nehmen. Das ist die Geschichte vom Kreuz. Er trägt die Last dieser Welt, die Schuld, die Verletzung, die Schande und stirbt. Aber er bleibt nicht im Grab, sondern am dritten Tag steht er wieder auf, er lebt. Und so ist diese Beziehung zu dem lebendigen Jesus möglich, deine Beziehung. Und du kannst in diese Beziehung ganz einfach eintreten, indem du anfängst, mit ihm zu reden. Indem du ihm für sein Leben dankst, für das, was er für dich getan hat und auch für das, was er noch tun wird, nach dem, was du lesen kannst über ihn. Und so fängt an, diese Geschichte, die du liest, zu dir zu sprechen. Und diese Beziehung zu Gott. Ich möchte dich einladen, das vielleicht gleich zu tun beim nächsten Lied. Dass du ganz einfach betest und sagst, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist, dass wir diese Beziehung leben, bevor wir lesen. Der zweite Punkt, fang an, darüber zu sprechen. Es ist so wichtig. Wir haben die Bibel nicht alleine. Und das finde ich das Faszinierende in der Kirche, dieser weltweiten Kirche, dass Menschen die Bibel lesen, aber auch völlig unterschiedlich lesen. Unterschiedliche Dinge daraus interpretieren, für sich annehmen und sehen. Und es ist so wichtig, dass wir uns austauschen, dass wir nachfragen, dass wir mit Menschen darüber diskutieren, vielleicht auch darum ringen, was die Bibel uns tatsächlich heute sagen will. Aber das geht nur, wenn du deinen Mund aufmachst und darüber redest. Hier bei uns in der Christusgemeinde haben wir Connect-Gruppen, in denen genau das passiert. Menschen lesen in der Bibel und treffen sich jetzt gerade virtuell über verschiedene Videochats. Aber im alten Normal haben wir uns in Wohnzimmern getroffen und reden genau darüber, was spricht die Bibel zu uns. Und ich möchte dich ermutigen, dass, wenn du anfängst, in der Bibel zu lesen, sie nicht nur alleine liest, sondern Menschen in dein Leben holst, mit denen du darüber redest. Und wenn du keinen hast, weil du vielleicht gerade erst zum ersten Mal über diesen YouTube-Channel, über unsere Gemeinde gestolpert bist, dann lade ich dich ein, einfach über unsere Website in uns in Kontakt zu kommen und wir finden Menschen, die gerne mit dir über deine Fragen reden. Und der dritte Punkt, es bleibt nicht alleine beim Lesen, es bleibt nicht alleine beim darüber reden, sondern fang an, es zu leben. Jesus fasst die Bibel zusammen mit einem Wort. Er sagt Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Die Bibel ist nicht da, um dich zu kontrollieren. Die Bibel ist dazu da, um dir Leben zu geben. Und dann ist die Bibel alles. Die Bibel ist Fundament, sie ist Anker und bringt dich sicher durch Stürme und Krisen. Amen.